Stell dir vor, du lebst in einer Welt, in der deine physische Nähe zu Gott durch ganz strenge, unsichtbare Linien auf einer Landkarte geregelt ist.
Mhm.
Es ist wie so ein riesiges, unsichtbares Raster, das über dein ganzes Leben gelegt wurde. Ein falscher Schritt, eine falsche Mahlzeit und zack, du bist draußen.
Ja, dein Zugang ist sofort weg. Hallo zusammen, ich freue mich riesig, heute für diesen Deep Dive wieder hier zu sein.
Und hallo auch von mir. Wir schauen uns heute ein echt spannendes Thema an. Wir haben Quellenmaterial von Dr. David De Silva, einen Vortrag über den Hebräerbrief.
Genau.
Und unsere Mission für heute ist es, zu entschlüsseln, wie diese antiken Landkarten von Reinheit und Ausgrenzung durch eine einzige Tat völlig neu gezeichnet wurden.
Richtig. Wir reden hier davon, wie aus exklusiven Räumen quasi ein VIP-Zugang für alle wurde. Für die Menschen damals war diese Distanz zu Gott keine abstrakte Idee. Das war physische Realität.
Mhm. Es ging um ständige Reinheit, ständige Gefahr, etwas Heiliges zu verunreinigen.
Absolut. Und was ich an De Silvas Analyse so faszinierend finde, ist, dass sie uns zwingt, unsere eigenen sozialen Linien heute zu hinterfragen. Aber dazu kommen wir später noch.
Darauf freue ich mich schon. Aber fangen wir vorne an. Bevor wir verstehen können, wohin die Leute gehen durften, müssen wir klären, wer sie überhaupt waren.
Ja, die Linien zwischen den Menschen mussten fallen, bevor die räumlichen Linien fallen konnten.
Genau. Und Dr. De Silva verortet den Hebräerbrief ja im Umfeld von Paulus, oder?
Ja, sehr wahrscheinlich sogar. Es gibt da dieses verräterische Detail in Kapitel 13, da wird die Freilassung von Timotheus erwähnt.
Ah, okay. Der enge Mitarbeiter von Paulus.
Exakt. Also auch wenn Paulus den Brief wohl nicht selbst geschrieben hat, atmet der Text diese frühe theologische Luft der Paulus-Mission. Und das heißt, er stand direkt vor der krassesten gesellschaftlichen Mauer der damaligen Zeit.
Der Barriere zwischen Juden und Nichtjuden.
Richtig. Das war die ultimative Grenzlinie.
Guck mal, man konnte sich ja nicht mal gemeinsam an einen Tisch setzen, ohne irgendwelche Speisevorschriften zu verletzen. Das war ja nicht nur Theorie, das war der Alltag.
Voll. Und in der Logik dieser frühen Christen wurde diese Mauer durch Christus eingerissen. Aus diesen zwei getrennten Gruppen wurde eine neue Menschheit.
Und der historische Beweis dafür war doch, dass beide den Heiligen Geist bekommen haben, oder?
Genau, das ist der Punkt. Wenn jüdische und nichtjüdische Gläubige dieselbe spirituelle Erfahrung machen, dann ignoriert Gott diese alten Grenzen offensichtlich.
Wahnsinn.
Und wenn Gott diese ethnische Barriere nicht mehr will, dann müssen all die Reinheitsgesetze fallen, die sie ja überhaupt erst aufrechterhalten haben.
Das heißt, die ganzen Speisevorschriften sind in sich zusammengefallen.
Ja, bis auf eine kleine Ausnahme, das Götzenopferfleisch, weil die Grenze zum Götzendienst bleiben musste. Aber sonst alles radikal umgedeutet.
Sogar der Sabbat, oder? Das ist doch jetzt keine wöchentliche Pause mehr, sondern so eine ewige himmlische Ruhe.
Richtig, eine ganz neue Dimension.
Also, ich stelle mir das alte System gerne wie so einen extrem exklusiven Club vor.
Okay, schönes Bild.
Ja, überall stehen diese dicken roten Samtseile. Hier dürfen nur Priester rein, dort nur israelitische Männer, Frauen weiter hinten und Nichtjuden stehen ganz draußen auf der Straße.
Mhm.
Wenn jetzt der Clubbesitzer kommt und alle Samtseile wegwirft, herrscht dann in Hebräerbrief völlig grenzenlose Anarchie? Ist jetzt jeder einfach automatisch rein?
Naja, nein. Es gibt schon noch eine Grenze.
Okay.
Aber die verläuft nicht mehr zwischen Jude und Nichtjude. Die neue Grenze verläuft quasi nach innen. Sie unterscheidet zwischen Christen, den Geheiligten und Nichtchristen.
Ah, also Glaube statt Ethnie.
Ganz genau. Und der Zweck dieser Heiligkeit ist neu. Du bist nicht nur heilig, um zu Gott zu gehören, sondern um seinen direkten Raum betreten zu können.
Was uns direkt zum nächsten massiven Hindernis bringt, die Architektur.
Oh ja, der Raum.
Selbst wenn die Gläubigen jetzt als rein galten, durften sie ja physisch immer noch nicht in das Allerheiligste im Tempel. Da durfte ja nur der Hohepriester rein.
Und das auch nur einmal im Jahr unter Lebensgefahr.
Eben. Und was mich beim Lesen der Quellen echt umgehauen hat, der Autor des Hebräerbriefes interessiert sich null für diesen riesigen, prunkvollen Jerusalemer Tempel.
Überhaupt nicht.
Warum? Der stand doch damals wahrscheinlich in voller Pracht da.
Ja, aber für ihn war dieser Tempel, genau wie das Wüstenzelt früher, schlichtweg eine zweitklassige irdische Kopie.
Eine Kopie?
Ja. Er stützt sich da auf das Buch Exodus. Gott hat Mose gesagt, er soll alles nach dem Muster bauen, das er auf dem Berg Sinai gesehen hat.
Ah, okay.
In der Zeit des Hebräerbriefs las man das fast schon platonisch. Mose sah auf dem Berg nicht nur einen Bauplan, er blickte sozusagen in den Himmel und sah das wahre Original.
Und das auf der Erde war nur die Nachbildung.
Exakt.
Das ist ja, als würde man völlig ehrfürchtig ein Architekturmodell aus Pappe anbeten, während der eigentliche, atemberaubende Wolkenkratzer schon fertig daneben steht.
Das ist ein fantastischer Vergleich. Genau so sah das der Autor.
Warum sollte man sich mit der Pappe zufrieden geben?
Eben. Und wenn das Gebäude auf der Erde nur aus Pappe ist, dann kann dort auch keine echte Vermittlung mit Gott stattfinden.
Das heißt, diese ganzen ständigen Rituale der Priester dort haben das Problem gar nicht gelöst?
Konnten sie gar nicht. Sie haben das irdische Lager rituell sauber gehalten, ja, aber sie konnten die Menschen nie so von innen verändern, dass sie den echten himmlischen Wolkenkratzer betreten durften.
Okay, und da sind wir jetzt bei der alles entscheidenden Frage. Wenn das Ziel ist, in diesen himmlischen Raum zu kommen, wie wird man dafür rein genug?
Hier wird De Silvas Analyse richtig brillant. Er zeigt, wie der Hebräerbrief den wichtigsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, nimmt und völlig neu interpretiert.
Den Versöhnungstag.
Genau, Yom Kippur in Levitikus 16. Das war ein hochkomplexes Drama. Der Hohepriester musste sich waschen und zuerst einen Stier opfern.
Für sich selbst, richtig.
Ja, nur für sich und seine Familie. Er musste erst seine eigene Unreinheit tilgen, bevor er dem Volk helfen konnte.
Wie so eine Sauerstoffmaske im Flugzeug. Erst sich selbst helfen, dann den anderen.
Absolut treffend. Und mit diesem Blut besprengte er dann die Bundeslade. Danach kamen zwei Ziegenböcke für das Volk.
Einer für Gott und einer für diesen Azazel.
Richtig. Der erste Bock wurde geopfert, der zweite blieb am Leben, unser heutiger Sündenbock.
Ah, daher kommt das Wort.
Ja, der Priester legte die Hände auf den Bock, übertrug symbolisch die Sünden Israels und schickte ihn in die Wüste zu Azazel.
Also richtig weit weg von Gott.
Ganz weit weg. Und die Kadaver der toten Tiere wurden auch draußen vor dem Lager verbrannt. Das Lager musste komplett von dieser Unreinheit befreit werden.
Und der Hebräerbrief nimmt jetzt dieses krasse Schauspiel und wendet es auf Jesus an.
Ganz genau. Aber die Rollen sind plötzlich anders. Jesus ist Hohepriester und Opfertier in einem.
Er braucht keinen Stier für sich selbst, weil er sündlos ist.
Exakt. Und er wird wie der Sündenbock und die Tierkadaver außerhalb des Tores gekreuzigt.
Um die Sünden wegzutragen, De Silva nennt das ja in seinem Vortrag ein rituelles Waschmittel.
Ein Waschmittel mit enormer Kraft, das tief ins Gewissen eindringt, anstatt nur die Haut rituell sauber zu machen.
Aber Moment mal, hier muss ich echt mal einhaken. Es gibt da diesen krassen Widerspruch in den Texten.
Welchen meinst du?
In Hebräer 10, Vers 4 steht wörtlich, es ist unmöglich, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnimmt.
Mhm.
Aber in Levitikus 17, Vers 11 sagt Gott doch buchstäblich, dass das Blut zur Sühne gegeben ist. Wie kann der Autor des Hebräerbriefs das einfach für unmöglich erklären?
Das ist eine super Frage. Der Autor des Hebräerbriefs schaut sich einfach die Mechanik an. Er sagt, wenn diese Opfer das Problem wirklich tiefgreifend lösen würden, warum müssen sie dann jedes einzelne Jahr am Yom Kippur wiederholt werden?
Ah, weil es nicht dauerhaft wirkt.
Genau. Wenn du Medizin nimmst und sie jedes Jahr wieder nehmen musst, heilt sie die Krankheit offensichtlich nicht. Tierblut war für ihn nur eine mechanische Transaktion.
Okay, verstehe. Das Tier macht das ja nicht freiwillig.
Richtig, es hat keine moralische Überzeugung. Dieser mechanische Tausch konnte das irdische Zelt rituell reinigen, das Fleisch, wie der Text sagt, aber niemals das innere Gewissen eines Menschen.
Die ständige Wiederholung war also der Beweis, dass es nicht funktioniert. Und warum klappt das bei Jesus dann anders?
Weil Jesu Opfer nicht mechanisch ist, sondern zutiefst moralisch. Es geht nicht um die Magie von Blut, sondern um perfekten Gehorsam gegenüber Gottes Willen.
Er geht diesen Weg freiwillig.
Genau. Diese völlige moralische Hingabe bis in den Tod reinigt eben nicht nur äußere Räume, sondern die menschliche Natur selbst.
Wahnsinn.
De Silva warnt uns aber auch davor, das zu wörtlich zu nehmen.
Inwiefern?
Wir sollen uns nicht vorstellen, dass Jesus da mit einer Schüssel Blut durch den Himmel schwebt und Möbel besprengt.
Das wäre auch eine sehr seltsame Vorstellung.
Sehr seltsam. Es ist sein Gehorsam, der diesen kosmischen Reinigungseffekt hat und den VIP-Raum für uns aufstößt.
Okay, aber was bedeutet das jetzt für dich? der uns gerade zuhört. Jesus ist als Pionier ins himmlische Allerheiligste gegangen, aber wir sitzen hier heute im Alltag auf der Erde.
Ja, und dafür hat der Text ein wunderschönes Bild. Wir haben jetzt eine Hoffnung, die wie ein Sicherungsseil funktioniert, ein Anker, der bis ganz nach oben in das Allerheiligste reicht.
Wo Jesus als Vorläufer schon ist.
Richtig.
Um bei meinem Clubbild von vorhin zu bleiben. Das dicke rote Seil wurde nicht nur weggenommen, wir haben ein echtes Kletterseil bekommen.
Ein Kletterseil, ja.
Wir klettern unseren anstrengenden Berg hier auf der Erde, aber Jesus hat das Seil schon ganz oben im Himmel verankert. Wir können nicht mehr rituell abrutschen.
Das ist ein tolles Bild. Und die Konsequenzen für unseren Alltag sind riesig.
Weil das alte Opfersystem weg ist.
Ja, die Christen sind jetzt selbst in einer Priesterrolle. Hebräer 13 sagt uns, was die neuen Opfer sind. Lobpreis, Gutes tun und mit anderen teilen.
Das ist ein kompletter Paradigmenwechsel. Früher in Levitikus hieß es, seid heilig, denn ich bin heilig. Das war total defensiv, oder?
Extrem defensiv. Man musste sich abschotten, bloß nichts Falsches berühren, bloß keine Fremden an sich ranlassen. Eine Strategie der Vermeidung.
Und Jesus formt das um zu, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.
Genau, eine aktive Strategie. Barmherzigkeit bedeutet, dass du auf die Leute zugehst, Grenzen überschreitest und Hilfsbereitschaft zeigst.
Das heißt, wir müssen unsere eigenen gesellschaftlichen Landkarten von Insidern und Outsidern extrem kritisch hinterfragen.
Richtig. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere menschlichen, oft sehr engstirnigen Grenzen Gottes Vision einer vereinten Menschheit blockieren.
Aber man darf diese neue Gemeinschaft auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Die innere Transformation muss sichtbar werden, die Gemeinschaft muss vor Spaltung und Egoismus geschützt werden. Nur weil die roten Seile weg sind, heißt das nicht, dass dein Verhalten egal ist.
Wow, wir sind heute echt einen weiten Weg gegangen.
Das kannst du laut sagen.
Wir sind bei strengen architektonischen Barrieren und Blutritualen gestartet, einer Welt der ständigen Ausgrenzung.
Mhm.
Und wir haben gesehen, wie ein einziger Akt des Gehorsams diese alten Landkarten zerrissen hat. Ein universeller Zugang, bezahlt durch dieses unübertreffliche Waschmittel für die Seele.
Ja, die defensive Isolation wurde durch aktive Barmherzigkeit ersetzt.
Genau. Und dir, der du zuhörst, wurde dieser Weg freigemacht, damit du das im Hier und Jetzt leben kannst.
Da würde ich gerne noch einen letzten, vielleicht etwas provokanten Gedanken anfügen, der mir bei der Analyse kam.
Sehr gerne, hau raus.
Der Hebräerbrief argumentiert ja, dass diese rein äußerlichen rituellen Reinheitsgesetze ausgedient haben, weil es auf die innere Transformation ankommt, auf Barmherzigkeit.
Mhm.
Wenn wir das wissen, warum neigen wir dann heute in unserer säkulären, hochmodernen Gesellschaft dazu, andauernd neue gesellschaftliche Reinheitsgesetze zu erfinden?
Oh, wow.
Ja, überleg mal. Wir canceln Menschen für die falschen Worte, für den falschen Lebensstil oder weil sie von irgendeinem Zeitgeist abweichen.
Wir schicken sie quasi in die Wüste.
Ja. Geh diesen Sündenbock zu Azazel. Die Frage ist, bauen wir uns heute vielleicht gerade unsere eigenen, neuen, irdischen Tabernakel der Ausgrenzung, ohne es überhaupt zu merken?
Das ist ein Gedanke, der echt noch lange nachhallt. Zeichnen wir die Linien auf der Landkarte einfach nur mit neuen Farben nach?
Das ist die große Frage.
Nimm diese Frage mal mit in deinen Alltag. Denk drüber nach, wo du Räume öffnest oder wo du Mauern baust. Wir hoffen, dieser Deep Dive hat dir wirklich neue Perspektiven auf ein altes Thema gegeben.
Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Halt dich an dem Sicherungsseil fest und übe dich in aktiver Barmherzigkeit. Bis zum nächsten Mal.